Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Drei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul laufen Gespräche über mögliche Perspektiven der Zusammenarbeit mit den Islamisten. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten. Die Rückkehrpläne für die Jesiden in ihre historische Heimat 10 Jahre nach dem Völkermord ist ebenfalls Thema in dieser Sendung. Wir blicken auch auf die neue südafrikanische Regierung, die in dieser Woche die Amtsgeschäfte übernommen hat, und schauen nach New York, wo die Zahl der Holocaust-Überlebenden steigt, die zum zweiten Mal in ihrem Leben einen deutschen Pass beantragen. Die Hoffnung vieler Menschen in Afghanistan hört auf den Namen Doha-Prozess. So heißt das Gesprächsformat, in dem sich die internationale Gemeinschaft Gedanken macht über die Zukunft am Hindukusch. 3 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban ist Afghanistan immer noch international isoliert. Wie diese Isolierung aufgebrochen werden kann, versuchen 25 Staaten und internationale Organisationen im Doha-Prozess zu erörtern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres dämpfte allerdings schon vor einigen Zeit die Erwartungen.
We have a number of countries that have used
Eine Anzahl von Staaten hatte Hunderttausende Soldaten stationiert in Afghanistan, hat Billionen US-Dollar in die Entwicklung des Landes investiert. Selbst mit diesen Ressourcen konnten die Länder in Jahrzehnten nicht die Probleme Afghanistans lösen. Jetzt zu glauben, die UN könnten das ohne dieses Geld und ohne diese Soldaten schaffen, ist natürlich reine Fantasie.
Soweit UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und doch gibt es Bewegung, denn beim 3. Treffen der Doha-Runde in dieser Woche wurde zum ersten Mal nicht nur über die Taliban gesprochen, sondern auch mit ihnen. Eine Delegation der radikal-islamistischen Gruppierung war in die Hauptstadt des Emirates Katar gereist. Die Taliban wollen die Anerkennung ihres Regimes und ein Ende der Sanktionen. Dann könnte die finanziell klamme Taliban-Führung über die von den USA eingefrorenen afghanischen Auslandsguthaben im Umfang von rund 7 Milliarden US-Dollar verfügen. Doch der Westen sträubt sich dagegen, verweist auf die desolate Menschenrechtslage im Land. Unser Korrespondent für Afghanistan ist Peter Hornung. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Ergebnisse der Konferenz gesprochen. Herr Hornung, schon lange wird unter westlichen Diplomaten darüber diskutiert, wie man die Taliban besser international einbinden kann, ohne aber deren Herrschaft in Kabul offiziell anzuerkennen. Gibt es nach dem Treffen in Doha in dieser Frage Fortschritte aus Ihrer Sicht?
Also ich würde sagen, nicht wirklich. Die Vereinten Nationen, die haben ja danach gesagt, es sei ein produktives Treffen gewesen, wichtig und nützlich, hieß es, aber es wird nicht wirklich ausgeführt, was daran jetzt produktiv war. Es ist wahrscheinlich schon alleine gut, wenn man sich überhaupt trifft und wenn man redet. Die Themen, über die man gesprochen hat, die waren vor allem die Anti-Drogen-Politik der Taliban und auch die Privatwirtschaft in Afghanistan. Das sind relativ unstrittige Themen. Die Taliban, die gehen ja tatsächlich ziemlich rigoros vor gegen Heroinproduzenten. Und aus Afghanistan kommen jetzt viel weniger Drogen als noch vor 2, 3 Jahren. Aber die wirklich strittigen Themen, da kann man offenbar kaum weiter. Menschenrechte, Stellung der Frauen. Es wurden ja sogar auf Wunsch der Taliban bei den offiziellen Treffen keine Frauen und keine Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen. Also insofern würde ich da ein großes Fragezeichen dahinter machen, was Fortschritte bei diesem Treffen anbelangt.
Dann schauen wir mal auf die Praxis der internationalen Zusammenarbeit, wenn man so will. Da es ja bislang keine internationale Anerkennung des Taliban-Regimes gibt, sitzen in vielen Botschaften weltweit auch 3 Jahre nach dem Sturz der alten Regierung noch deren Abgesandte. Welche Probleme bereitet das in der Praxis?
Naja, das sind Diplomaten eines Staates, den es nicht mehr gibt, ja, der Islamischen Republik Afghanistan. Der Staat der Taliban, der heißt ja jetzt Islamisches Emirat Afghanistan. Und diese Botschaften haben relativ wenig Anbindung an Kabul. Es gibt da Kontakte, ja, das geht hin und her, aber eben auf relativ niedrigem Niveau. Und die kriegen vor allem kein Geld. Und deshalb vergeben die zum Beispiel gerne Visa für Afghanistan gegen Dollar natürlich und auch gerne Pässe, also alles, was irgendwie Geld bringt. Und das ist zwar auf der einen Seite nicht unwichtig und nicht schlecht für Auslandsafghanen, dann haben sie jemanden, an den sie sich wenden können, aber es gibt eben auch nicht wirklich eine Kontrolle, wer da einen Pass bekommt und was er damit macht.
Das erhöht natürlich den Druck auf die westlichen Staaten, dort in irgendeiner Form zu einer neuen Lösung zu kommen.
Absolut. Das Problem ist ja, das kennt man auch aus anderen Zusammenhängen, das kennt man auch aus dem ersten Taliban-Regime, dass es im Prinzip so Parallelstrukturen gibt, die irgendwie noch existieren, also in dem Fall Botschaften eines Staates, den es nicht mehr gibt, aber die einem eigentlich eher wenig nützen und vor allen Dingen, es sind ja auch keine Ansprechpartner, um Kontakt zu den Taliban aufzunehmen. Das heißt, die bereiten eher Probleme, als dass sie welche lösen.
Sie haben gerade von der Doha-Konferenz gesprochen und über die Themen, die dort bearbeitet wurden. Wenn wir mal auf die Arbeitsebene schauen, welche Hürden gibt es für eine Kooperation mit Afghanistan auf Arbeitsebene 3 Jahre nach Übernahme der Macht durch die Taliban, wenn man eben keine diplomatische Anerkennung möchte?
Also ich würde sagen, auf Arbeitsebene sind es vor allem politische Hürden. Also man kann zusammenarbeiten oder man könnte zusammenarbeiten. Es gibt ja auch eine Zusammenarbeit auf niedrigem Niveau. Das Auswärtige Amt, das spricht da immer von technischen Gesprächen, aber was bitte ist technisch? Also man spricht natürlich miteinander. Es geht da auch zum Beispiel um humanitäre Hilfe. Man will damit aus Berlin natürlich ganz offenbar signalisieren, dass es auf keinen Fall eine irgendwie geartete Anerkennung ist. Aber diese Gespräche, diese Kooperation, die könnte man natürlich jederzeit ausweiten, wenn man das will. Bei den Taliban jedenfalls, da wird man offene Türen einrennen. Die wollen ja Anerkennung, die wollen, dass man mit ihnen spricht. Und sie nehmen auch im Inland übrigens solche Gespräche immer wieder her, um ihren Leuten zu zeigen, schaut mal, wir sind die legitimen Herrscher in Afghanistan, die anderen sprechen doch mit uns.
Stichwort offene Türen. Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat angedeutet, dass Moskau eine Rücknahme von Sanktionen erwägen könnte. Sind das aus Ihrer Perspektive erste Hinweise darauf, dass sich auch in Afghanistan der Konflikt zwischen dem Westen und Moskau verschärft?
Also ich würde erstmal sagen, das sind Zeichen dafür, dass die Russen mit den Taliban kooperieren wollen, wie es auch schon die Chinesen tun. Putin hat ja diese Woche gesagt, die Taliban sind Verbündete im Kampf gegen den Terrorismus. So hat er sie genannt bei einer Konferenz in Shanghai gerade. Und solche Äußerungen sind ja durchaus bemerkenswert, da Islamisten, die waren ja lange Zeit in Moskau auch wegen dieser großen Anschläge, eigentlich als Staatsfeinde gesehen worden. Aber es geht jetzt erstens darum, dass Putin sich seine Freunde nicht mehr aussuchen kann. Dann geht es dann auch um die Rohstoffe. Es geht um wirtschaftliche Entwicklung. Afghanistan ist interessant. Es gibt Gas, es gibt Kupfer, es gibt seltene Erden. Und dann ist es auch noch strategisch wichtig. Ich glaube, es geht für Russland einfach darum, nicht zu spät zu kommen und daraus einen Vorteil zu schlagen, auch in der Konkurrenz mit den westlichen Staaten.
Die strategische Bedeutung des Landes ist das eine, die Lage für die Menschen eine ganz andere Frage. Welche Folgen hat die internationale Isolation seit nun mehreren Jahren für die Menschen im Land?
Ja, die hat ganz schwere Folgen für die Menschen. Es gibt eine schwere Wirtschaftskrise, der Handel ist gelähmt, vielen Menschen geht es schlecht, die sind mangelernährt, manche hungern sogar. Es kommt auch nur wenig Entwicklungshilfe ins Land. Gerade hat ja die deutsche GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, auch angekündigt, diese Woche noch die letzten Projekte abzuschließen und das Land dann zu verlassen. Es ist einfach schwer, Menschen in Afghanistan zu helfen aufgrund dieser Isolation. Es hat allerdings auch den Grund, dass die Taliban selber diese Hilfe erschweren, weil sie bei Hilfslieferungen reinreden, weil sie die lenken wollen an ihre Leute, weil zum Beispiel Hilfen nur von Männern verteilt werden dürfen und nicht von Frauen, weil sie bei Projekten reinreden. Also diese Isolation ist sehr bestimmend, auch bei der Lage in Afghanistan, aber es ist nicht der einzige Grund, weshalb es den Menschen so schlecht geht.
Auch 3 Jahre nach der Machtübernahme erkennt kein Staat der Welt das Taliban-Regime in Kabul diplomatisch an. Insgesamt 16 Staaten, darunter Saudi-Arabien, China und Russland, unterhalten allerdings Botschaften in Kabul. Peter Hornung über die Perspektiven für das international isolierte Land. 10 Jahre ist es her, dass die Islamisten der Terrororganisation IS das Sinjar-Gebirge im Nordirak erobert haben, die historische Heimat der jesidischen Minderheit. Die Islamisten ermordeten damals tausende Menschen und versklavten jesidische Frauen und Mädchen. Jungen wurden als Kindersoldaten rekrutiert. Der Deutsche Bundestag hat diese Verbrechen im vergangenen Jahr als Völkermord anerkannt. 10 Jahre nach dem Völkermord wächst nun der Druck auf hunderttausende Jesiden, aus den großen Flüchtlingslagern im Irak zurück in ihre alte Heimat zu gehen. Doch bislang zögern viele Familien, was nicht nur am schleppenden Wiederaufbau der zerstörten Städte und Dörfer liegt, wie Viktoria Kleber berichtet.
Wenn Kitschi Uso zurück in sein Heimatdorf kehrt, schmerzt ihn das. In Kaujou hat der 52-Jährige sein ganzes Leben verbracht, bis der Islamische Staat vor 10 Jahren kam und wütete. 600 Menschen haben die Islamisten in Kaujou getötet, um ein Haar auch Kitschi Uso. Doch er und seine Familie konnten fliehen. In seinem Heimatdorf sind Häuser zerstört und verlassen. Niemand ist hier mehr zu Hause.
Es ist sehr, sehr schwer für mich, hierhin zurückzukehren. An diesem Ort war ich eigentlich schon tot. Schau dir das Dorf an, die ganzen Leichen, die ganzen Massengräber. Wie soll ich hierhin zurückkehren können?
So wie in Kojo sieht es vielerorts aus. Der Wiederaufbau läuft schleppend in Sinjar, in der Region, in der Jesidinnen und Jesiden seit Jahrhunderten wohnen. Die meisten von ihnen leben seit den Gräueltaten des IS in Flüchtlingslagern im Nordirak. Doch die irakische Regierung will die Lager auflösen, will, dass Jesidinnen und Jesiden in ihre Dörfer und Städte zurückkehren. Das sei für die meisten unmöglich, sagt Rosa Burtsch vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
Die Sicherheitslage in Schengen ist nicht gut für Jesidinnen, da ganz viele geopolitische Interessen der Zentralregierung Bagdad, der Regionalregierung in Kurdistan und tatsächlich auch der Türkei immer mit einer Rolle spielen.
Seit der Vertreibung des IS behaupten unter anderem die irakische Armee und verschiedene Milizen Stellungen in der Region. Die benachbarte Türkei fliegt immer wieder Luftangriffe, weil sie Verbündete der von ihr als Terrororganisation eingestuften PKK dort vermutet. Rosa Burtsch.
Was natürlich dazu führt, dass viele, viele Jesidinnen, die in den Camps leben, nicht zurück können nach Sinjar, weil sie immer mit dem Risiko leben müssten, quasi zwischen den Fronten zu sein und vielleicht irgendwie auch Opfer von Drohnenangriffen zu werden.
Und dennoch sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration von den 400.000 geflüchteten Jesidinnen und Jesiden etwa 130.000 nach Sinjar zurückgekehrt. Salah Ahmed von der Jian-Stiftung für Menschenrechte arbeitet seit Jahren mit Jesiden und Jesidinnen im Irak zusammen. Er warnt die irakische Regierung vor der Schließung der Camps, auch wenn das Leben dort oft trist und perspektivlos ist. Doch viele von denen, die zurückkehren sollen, seien traumatisiert, sagt Salah Ahmed. Eine Rückkehr in ihre Heimatstädte und Dörfer, an die Orte des Geschehens, könne eine Retraumatisierung für viele Jesidinnen und Jesiden bedeuten.
Das ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert und dass viele Leute auch in einer Höhle von Gewalt, von Erinnerungen, von Schmerz leben. Und das ist kein Leben, ehrlich gesagt.
Auch für Kitschi Uso ist eine Rückkehr ausgeschlossen. Er will nicht in einer Nachbarschaft leben mit Menschen, die ihn und andere Jesidinnen und Jesiden einst an den IS verraten haben. Oder die sogar selbst beim IS waren. Einige frühere Kämpfer, die für ihre Verbrechen verurteilt wurden und in Camps festgesetzt sind, fordern nun eine zweite Chance.
Die IS-Zeit ist doch vorbei. Immer wieder geht es um den IS. Ideologisch, intellektuell, das ist alles vorbei.
Dass Verräter von damals nur ein paar Kilometer weiter in Nachbardörfern leben, sei eine Zumutung, sagt Kitschi Uso.
Es ist sehr schwer, mit denen hier wieder zu leben. Es sind sie, die uns das angetan haben. Sie kennen mich. Ich fühle mich hier nicht sicher.
Und während Kitschi Uso hofft, das Land zu verlassen, sind es nur wenige, die die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich die Sicherheitslage in Sinjar stabilisiert, sodass sie, Jesidinnen und Jesiden, in ihrer alten Heimat eine neue finden können.
10 Jahre nach dem Völkermord an den Jesiden wollen derzeit nur wenige Familien in ihre alte Heimat zurückkehren. Viktoria Kleber über die Traumata der Vergangenheit. Die Qualität einer Demokratie zeigt sich häufig am Umgang mit Minderheiten. In Südafrika hatte der Afrikanische Nationalkongress ANC nach dem Ende der Apartheid stets die Mehrheit, die absolute Mehrheit im Land. Doch bei den Parlamentswahlen Ende Mai entzogen viele Wähler dem ANC das Vertrauen. Die einstige Befreiungsbewegung hatte das Land massiv heruntergewirtschaftet. Nach 10 Verhandlungen einigte sich der ANC im Parlament mit 11 von 18 vertretenen Parteien auf eine Regierung der nationalen Einheit, eine Art große Koalition. Eine Koalitionsvereinbarung gibt es allerdings nicht. Und so halten Beobachter das historische Bündnis, das in dieser Woche die Regierungsgeschäfte offiziell übernommen hat, für fragil. Greta Hirsch über Südafrikas Kurs in unbekannte Gewässer.
Der 29. Mai. Ein denkwürdiger Tag in der demokratischen Geschichte Südafrikas. Nach 30 Jahren verliert der Afrikanische Nationalkongress zum ersten Mal die absolute Mehrheit. Und das, obwohl sich Staatschef Cyril Ramaphosa noch am Tag der Wahl siegessicher zeigte.
The people of South Africa will give the ANC.
Die Menschen Südafrikas werden dem ANC eine klare Mehrheit geben. Daran habe ich in meinem Kopf und in meinem Denken nicht den geringsten Zweifel.
There isn't even a doubt about that.
Die Zahlen sprechen jedoch eine andere Sprache. Nach Angaben der Nationalen Wahlbehörde erreichte der ANC etwa 40% der Stimmen. Rund 17 Prozentpunkte weniger als noch bei der Parlamentswahl vor 5 Jahren. Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Korruption, regelmäßige Strom- und Wasserabschaltungen. Das Land hat viele Probleme. Und der ANC wird für die Misswirtschaft verantwortlich gemacht. Das Volk hat gesprochen. Ob es uns gefällt oder nicht, es hat gesprochen, räumte Ramaphosa die historische Wahlniederlage seiner Partei ein.
Our people have spoken, whether we like it or not, they have spoken.
Für John Endres ist das Wahlergebnis eine sehr erfreuliche Bestätigung der Demokratie in Südafrika. Endres ist mit deutschen Eltern in Südafrika aufgewachsen und arbeitet als Politologe am Institute of Race Relations, einer Denkfabrik in Johannesburg. Dass der ANC abgestürzt ist, liegt seiner Ansicht nach nicht an der Gesellschaft, die sich verändert hat, sondern vielmehr daran, dass die ANC-Regierung nicht geliefert hat.
Die Menschen erwarten von der Regierung bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Arbeitsplätze, Aussichten für die Zukunft, dass staatliche Dienste geleistet werden. Und bei all diesen Dingen hat der ANC oder die ANC-Regierung in den letzten Jahren versagt. Und der demokratische Mechanismus ist eben, dass eine Regierung, die nicht leistet, abgestraft wird, indem ihr die Stimmen entzogen werden. Und das hat hier genau stattgefunden.
Maßgeblich zum Fall des ANC beigetragen hat auch Ex-Präsident Jacob Zuma. Mit seiner neu gegründeten Partei Umkhonto weSizwe holte er 15% aus dem Stand und wurde damit drittstärkste politische Kraft. Eine offensive Aktion gegen den Ramaphosa-ANC, der ihn aufgrund zahlreicher Korruptionsskandale aus dem Amt katapultierte. Er war es auch, der nach der Wahl von Manipulation sprach und eine Wahlwiederholung verlangte. Es ist sehr ernst. Da wird noch eine Menge ans Licht kommen, so der 82-Jährige. Was genau er damit meinte, ließ er allerdings offen.
It is a serious matter. There is a lot. That is going to come out.
Nach dem schlechten Wahlergebnis sah sich der ANC zum ersten Mal gezwungen, mit anderen Parteien zu koalieren. Doch mit wem? Angebote ließen nicht lange auf sich warten. Zuma selbst bot sich mit seiner MK-Partei als Koalitionspartner an. Jedoch nur, wenn Ramaphosa den Posten als Staatschef räume. Und auch die linkspopulistischen Economic Freedom Fighters warfen ihren Hut in den Ring. Sofern EFF-Chef Julius Malema das Finanzministerium bekäme. Ramaphosa rief zu einer Regierung der nationalen Einheit auf, der sich am Ende 11 der 18 Parteien im Parlament anschlossen. Darunter die wirtschaftsliberale Demokratische Allianz, die bislang in scharfer Opposition zum ANC stand, und die konservative Inkatha Freedom Party.
Maybe it's a new way.
Vielleicht ist es ein neuer Weg, der uns in eine bessere Zukunft führen kann. Dieses Mal hat nicht nur eine Partei die Kontrolle, es arbeiten mehrere als Einheit. Vielleicht wird die Zusammenarbeit Veränderungen in unserem Land bewirken. Das hofft eine junge Südafrikanerin. Eine andere Frau findet, man sollte der Demokratischen Allianz eine Chance geben. Sie gilt als die Partei der Weißen. Die meisten Leute würden mir da nicht zustimmen. Aber ich denke, mit ihrer Unterstützung können wir einige Dinge ausgleichen. Außerdem ist Südafrika als Nation so sehr gewachsen. Mit mehr als 80% der Stimmen wurde Cyril Ramaphosa vom neu gewählten Parlament für eine zweite Amtszeit als Präsident von Südafrika gewählt. Bei seiner Vereidigung in Pretoria zeigte er sich im Juni optimistisch und erklärte:
As the President of the Republic of South Africa, I will work with everyone.
Als Präsident der Republik Südafrika werde ich mit allen zusammenarbeiten, die bereit sind, Lösungen für die Herausforderungen zu finden, vor denen unser Land beim Übergang in ein neues Jahrzehnt der Freiheit steht.
To the challenges our country faces as we transition to a new decade of freedom.
Doch schon die Kabinettsbildung, eine Mammutaufgabe. Berichten zufolge stand die DA kurz davor, den Machtteilungsvertrag aufzukündigen, bis es zu einem Treffen zwischen Ramaphosa und DA-Chef John Steenhuisen kam. Lange, zähe Verhandlungen gingen dem Ergebnis voraus, das Ramaphosa schließlich Anfang dieser Woche öffentlich bekannt gab. Mit 20 der insgesamt 32 Ministerien bekommt die meisten und wichtigsten Posten der ANC. Darunter das Außen-, Verteidigungs-, Energie- und Finanzministerium. 6 Ämter wie Inneres, Umwelt und Bildung übernimmt die DA als größte Oppositionspartei. Die übrigen Ministerien gehen an kleinere Parteien. Ob der Abwärtstrend beim ANC in den nächsten Jahren weiter anhält oder nicht, hängt laut John Endres vom Institute of Race Relations davon ab, ob er liefert oder nicht.
Wenn die Wirtschaft in den nächsten Jahren wächst, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn die staatlichen Leistungen sich verbessern, dann kann der ANC durchaus an seine ehemaligen Erfolge anknüpfen und damit rechnen, nicht schwächer zu werden und möglicherweise sogar wieder stärker zu werden.
Südafrikas Neustart nach den Wahlen wird ein langer Weg der politischen Neufindung. Für den ANC, für die Regierung der nationalen Einheit und vor allem für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes.
In Südafrika hat in dieser Woche zum ersten Mal eine Koalitionsregierung die Amtsgeschäfte übernommen. Greta Hirsch über ihren Start und die Perspektiven. Natürlich hatten viele deutsche Juden zunächst abgeschlossen mit dem Land der Täter. Die Holocaust-Überlebenden zog es nach dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland, vor allem nach Israel und in die USA. Dass die meisten von ihnen trotzdem jederzeit die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können, regelt seit 75 Jahren das Grundgesetz. Vor 3 Jahren wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten noch einmal erweitert. Nachfahren von NS-Opfern, die vor den Nationalsozialisten ins Ausland geflüchtet waren, können nun ohne weitere Auflagen die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Rund 14.000 Anträge auf die sogenannte Wiedergutmachungseinbürgerung wurden im vergangenen Jahr gestellt. In diesem Jahr könnten es noch mehr werden. Besonders in den USA entscheiden sich aktuell viele hochbetagte Juden zum zweiten Mal in ihrem Leben einen deutschen Pass zu beantragen. Das hat nicht nur mit der persönlichen Vergangenheit zu tun, wie Antje Passenheim erfahren hat, sondern auch mit Angst vor der Zukunft.
Gratified. Thank you.
In das Gefühl von Zufriedenheit mischt sich auch Genugtuung. Als der alte Mann mit dem weißen Haar die Urkunde vor der Bundesflagge an seine Brust drückt, hat er Tränen in den Augen. Für Manfred Kormann schließt sich ein Lebenskreis.
It took 92 years for me to become a citizen.
92 Jahre mussten vergehen, bis er Staatsbürger des Landes wurde, in dem er geboren ist, Deutschland.
I was born in Germany. December 1931, deported from Germany in 1938, never being able to be a citizen of the country.
1931 in Hamburg geboren, 1938 nach Polen deportiert, wo sein Vater herkam. Als Manfred 7 ist, rauben die Nazis seiner jüdischen Familie die deutsche Identität. Der Junge überlebt den Holocaust zusammen mit seinem Bruder, weil die Mutter sie auf einen rettenden Kindertransport nach England setzt. Später treffen sie sich in den USA wieder. In den 1990er Jahren besucht US-Bürger Manfred Korman zum ersten Mal seine alte Tora-Schule in Hamburg, die damals Teil einer Bibliothek ist.
And they had a memorial to that school.
Da lag in Gedanken an die Schule ein Buch aus. Ich schrieb hinein: Ihr wolltet mich loswerden. Ich bin zurück.
You tried to get rid of me. I'm back.
Die gestohlene Staatsbürgerschaft wollte er zurück, um Frieden zu finden. Ein Weg nach vorn, auch für seinen Sohn Jerome, der sich darauf freut, als Musiker bald mit deutschem Pass durch Europa zu reisen. Auch Kormans Enkeltochter Arielle lässt sich einbürgern.
I'm proud to meet the people who are trying to write a new chapter for history together.
Ich bin stolz, hier mit Menschen zusammenzutreffen, die gemeinsam ein neues Kapitel der Geschichte schreiben. Ich möchte Teil davon sein. Ich bin voller Gefühle. Es ist schmerzhaft und es ist wunderschön und es bedeutet mir sehr viel. Viele von ihnen haben jahrzehntelang mit dieser Entscheidung gerungen. Für sie war es ein langer Weg bis zu dem Moment, an dem der deutsche Generalkonsul David Gill ihnen feierlich ihre Urkunde überreicht.
Every individual case where the restoration of German citizenship is claimed.
82 Holocaust-Überlebende, ihre Kinder, ihre Enkel werden an diesem Abend im Generalkonsulat in New York deutsche Staatsbürger. Ein Recht, das das Grundgesetz ihnen 1949 zugesichert hat. Für viele ist es ein Stück Versöhnung, doch die Motive sind so vielfältig wie ihre Geschichten und ihre Herkunftsorte.
Frankfurt, Würzburg, Kassel, Bonn.
Weiß Generalkonsul David Gill.
Anknüpfen an das, woher die Vorfahren kamen und in den Fällen, wo Menschen, die noch in Deutschland geboren sind, hier wieder Deutsche werden, ist es auch ein bisschen den Lebenskreis schließen.
Es bedeutet aber auch den Kindern und Enkeln die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu studieren oder zu arbeiten. Für andere ist ein deutscher Pass auch eine Rückversicherung, weiß Konsul Gill.
Wir haben so eine Bewegung nach oben gesehen, das erste Mal im Jahr 2017, als Donald Trump Präsident wurde, wo manche gesagt haben, naja, das ist nicht unbedingt mein Präsident und lasst uns nach Alternativen umschauen.
Dass so viele Holocaust-Überlebende und ihre Nachfahren zumindest per Pass nach Deutschland zurückkehren, sieht Gill auch als Vertrauensbeweis. Für immer mehr Menschen würden Deutschland und Europa in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt zum sicheren Hafen.
Insgesamt werden die Verhältnisse unsicherer und unübersichtlicher. Und das hat dazu geführt, dass wir von 350 ungefähr im Jahr 2016 auf mittlerweile etwa 1000 Anträge pro Jahr hier allein in New York gekommen sind.
Es entspricht einem weltweiten Trend. Noch 2018 ließen sich 1430 Juden mit deutschen Wurzeln wieder einbürgern. Bis zum vergangenen Jahr hat sich diese Zahl mehr als vervierfacht. Für Manfred Kormann ist der deutsche Pass auch ein Stück Zukunft.
My past is my past, but hopefully there's a future.
Die deutsche Staatsbürgerschaft, sagt der Holocaust-Überlebende, schließt zwar kein Kapitel für ihn, doch sie hilft ihm und seiner Familie, in Zukunft versöhnter damit umzugehen.
Closure, but certainly better than it was.
Der deutsche Pass als wichtiger Anker für die Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte. Antje Passenheim über die emotionale Einbürgerung von Holocaust-Überlebenden und deren Nachfahren in New York. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.